SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Ganz herzlich willkommen zur SRF 1 Talksendung. Heute an diesem Sonntagmorgen und wir sind heute im Foyer vom Konzerttheater Bern. Ich freue mich auf meine beiden Gäste. Die Margarita Glanzmann. Sie ist eine richtige, wenn wir neudeutsch sagen, Supernanny. Das heisst, sie geht heim zur Familie, wo alles über den Kopf wächst oder gewachsen ist. Wenn eine Familie in einer Krise steckt, kommt sie heim und hilft. Sie tröstet, setzt Ziel und hört vor allem viel zu. Heute hören wir einmal ihr zu, bin gespannt auf ihre Geschichten. Und wir hören auch dem Mann zu, der Marc Traufer, bekannt als Mundart-Popsänger. Traufer im Moment unterwegs, immer wieder auf seiner Tournee. Und als der Mann, der zu Hofstetten bei Brienz in dritter Generation gescheckte Holzkühe macht, wo man gross oder klein in vielen Kinderzimmern findet und in die ganze Welt schickt. Margarita Glanzmann und Marc Traufer, schön, dass Sie beide da sind und ganz herzlich willkommen im Persönlich.
Guten Morgen.
Und ist natürlich klar, ich habe es jetzt schnell da, ich weiss nicht, ob Sie das daheim hören. Ich versuche hier zu läuten mit so einer kleinen Kuhle, mit so einem Bimmeli dran. Die klassische Holzkuh aus Hofstetten bei Brienz, ich kann mich erinnern, an das rot gescheckte Kühli hat es auch bei mir daheim eins gehabt. Ein bisschen hart gewesen. Man hätte sie nachdem auch mal können, am Gusen nachschmeissen. Wie viel hat es bei Ihnen daheim gehabt im Hinterzimmer von dem, Marc Traufer?
Ja gut, das, was man im Überfluss hat, das haben wir natürlich viel. Ich bin einer der grössten Bauern gewesen als Kind. Das
sicher. Ist so, ja. Ganz viel Kühe im Stall daheim, auch wenn genau. Der Stall einfach klein war.
Ja, genau.
Gross und klein. Warum eigentlich rot?
Ja gut, die Kuh ist zum einen ein Spielzeug, ein Kinderspielzeug und zum anderen natürlich ein Souvenir. Ja. Also die Schweizer Holzkuh ist in der Tourismussorte ein ganz beliebtes Souvenir. Wir kommen zwar hinter dem Victorinox Sackmesser,
also aber wir
kommen
dann gerade. Also verkaufen wir noch ein bisschen mehr, aber das Kuhli ist
genau.
Direkt hinter
dem
Platz 2. Ja. Also Japaner und Amerikaner, die nehmen ein Victorinox Sackmesser mit und dann sicher auch noch ein Holzkühli.
Genau, also so zumindest ist es in meinen Träumen.
Das, gut. Wie hat es bei Ihnen daheim ausgesehen? Punkt der Kühe, gross oder klein? Margarita Glanzmann.
Also wir hatten grosse Kühe gehabt. Nicht so viel, nur drei, weil das war so ein Selbstversorger-Bauernhof, den mein Vater hat gekauft hat, als ich etwa schon 10-jährig war. Mhm. Aber also, ich hatte grosse Kühe im Stall. Und auch kleine. Drinnen in der Stube. Und ich habe sogar mal versucht, Kühe zu melken.
Oh!
Ja, das hat sich dann schon gehört. Weil ich bin nicht von Grund aufgewachsen als Bauerntochter.
Aber also Sie nur sind so kein klassisches Bauernmeidli. Ja, genau. Erst mit 10 quasi also, zum Bauernmeidli geworden.
Das hat mich schon interessiert, wie das geht. Und das hat ja immer so einfach ausgesehen. Vor allem der Melkstuhl. Das ist ja so speziell, wie man da auf dem einen Bein so hocken konnte. Also ich habe es probiert. Es ist nicht gelungen. Also nicht was sehr ist, erfolgreich.
Was ist Chefs gegangen dabei?
Es ist nicht sehr viel Milch rausgekommen.
Oh, der Klassiker. Marc Traufer, hast du schon mal gemolken?
Ja, klar.
Sicher, was ist denn der Trick? Was könnten wir zwei, ich als Stadtbub, so ist auch keine Ahnung, natürlich. Ja, gib's zu.
Also so gut bin ich dann auch wieder nicht. Aber man muss einfach probieren, man muss ein bisschen umdrücken, ein bisschen ziehen und dann kommt das schon.
Dann kommt das schon. Ein bisschen gut zuschwätzen.
Genau. Gut, lieb mit der Kuh reden und so.
Eine Liedli-Summe, je nachdem.
Ja, klar.
Sicher.
Etwas jodeln.
Was für Spielzeug hat es denn vor allem in diesen Kinderzimmern, Margarita Glanzmann, wo Sie auf Psych gehen, wenn Sie Kinderzimmer von Familien besuchen, wo vielleicht eben nicht alles so stimmt und was schwierig ist? Also hat es mehr Holz oder Plastik?
Ich möchte jetzt nicht so ein Klischee.
Nein, natürlich nicht. Nein, aber
natürlich hat es sehr viel Bling-Bling.
Bling-Bling. Was heisst Plastik? Ah, okay.
Ja,
Bling-Bling-Plastik.
Halbzettige Spielzeuge, die Töne machen, ja. Die Kinder fördern. Oder? Das ist ja so die Idee, vor allem die mit den Tönen und Tasten, dass das ja auch förderlich ist für die Kinder. in der Entwicklung. Aber das hat auch Holzspielsachen. Und es hat auch Baby, die nicht aus Plastik sind.
Ja, es kann nicht alles aus Holz sein. Also ich nehme jetzt an, Marc Treffer, bei euch daheim war auch nicht alles nur Holz im Kinderzimmer,
oder? Nein, und das ist auch gut. Es muss alles geben, das ist ja so.
Aber trotzdem, eben, man entwickelt es dann irgendwie weiter. Holzspielzeug, das ist ein fester Stoff. Der wird jetzt nicht plötzlich weich oder der kann man nicht wie ein technologisches Wundermittel ständig weiterentwickeln. Das ist einfach so von der Substanz her immer gleich. Wie entwickelt sich das trotzdem? Oder an was macht man sich an als Holzspielzeugfabrikant, wenn man in Zukunft denkt?
Gut, ich denke, dass wir im Moment so Erfolg haben, das hat auch damit zusammen, dass, ich sage immer, es kommt eigentlich aus dem Lebensmittel, dass die Leute wieder bewusst reinkaufen und die ganze Biowelle, sage ich jetzt mal, die uns halt doch ein bisschen in die Chance spielt, dass wirklich heute, wenn Eltern den Kindern etwas kaufen, dann muss das nicht zwingend Plastik und von China sein, sondern man ist sich wieder bewusst, dass das eben eigentlich auch aus Holz und eigentlich auch so wird gehen. Und ich sage immer, wir helfen mit unserer Kuh, die Kinder von heute ein bisschen zu entschleunigen. Oder? Weil die Spielzeuge, die sie haben, überall, wo sie draufdrücken, chattern, zu blinken,
eben
zu
tun, zu machen. Genau. Ja.
Und bei uns glöckelt es einfach nur. Aber das ist sehr heilsam für gewisse Kinder, habe ich aber das Gefühl.
Ein Holzkühli einmal mitbringen, weil
ja, das ist mir jetzt gerade in Sinn. Von jetzt ja. Nehme ich Holzkühli mit.
Sehr schön.
Noch schnell etwas einschlaufen. Wenn man den Marc Treffer sucht in der Region, gibt es einen Marc A. Treffer. Das A hat, glaube ich, eine spezielle Geschichte dahinter.
Ja, es gibt eben auch noch einen Marc B. Treffer. Und wir zwei, also es sind zwei, einer in Brienz und einer in Hofstetten. Und beide heissen Marc Treffer. Und das hat sehr viele Verwechslungen gegeben, als ich mit Airbecken so ein bisschen den ersten Erfolg hatte. Und der Böstler, der hat einfach irgendwann Schnauze voll gehabt von ewigen Verwechslungen. Und dann hat er uns einfach umtauft. Ich bin der Marc A. wie Airbag Treffer. Der Drang ist der Marc B. Treffer. Und das hat sich so eingebürgert.
Das hat sich so, das bis heute gehalten?
Das hat sich bis heute
gehalten. Ist er noch etwa gleich alt oder viel älter als ich?
Ja, er ist vielleicht 10 Jahre älter als ich.
Gut, also ist der Marc A. Treffer. Das hat mich eben noch interessiert, woher das genau. Ankommt. Super Nanny, Margarita Glanzmann. Wir haben schon ein bisschen angedeutet, Sie gehen zu den Leuten heim. Was muss passieren, bis Sie zu jemandem heimkommen? Also wie kommt man an Sie an?
Man kommt an mich her über eine zuweisende Stelle. Das heisst, es kann ein Sozialdienst sein, Jugendamt, Amtsvormundschaft. Also es klingt alles jetzt ein bisschen nach Behörden, das ist auch so. Ja. Aber man kommt meistens von dieser Seite an mich her.
Und dann bekommen Sie einen Auftrag?
Und dann komme ich einen Auftrag über, wo auch Ziele festgelegt werden mit der Familie. Es gibt natürlich Aufträge, die die Familie also zuweisende Aufträge, wo die Familie nicht so einverstanden ist. Also das heisst, dann schlussendlich kann auch eine Massnahme sein.
Also wenn Sie Leute, kommt Ihnen nicht jemand mit einem strahlenden Gesicht entgegen,
ja,
langsam bin ich froh,
dass Sie da sind. Wir sehen uns meistens schon bevor ich zuerst mal gehe Leute, ja. Sehen wir uns natürlich auf dieser Stelle, wo ein Erstgespräch stattfindet. Und dort können die Leute schon mal ein bisschen abschätzen, wenn wir dann diese Tür auftun oder nicht. Aber das ist klar, Türen auftun. Für mich immer noch nach jetzt 12 Jahren bedeutet das, dass ich diesen Leuten sehr viel Respekt entgegenbringe, dass die mir Türen öffnen, dass ich reinkommen darf, in ihr Leben, in ihr Wohnen. Also das ist ja nicht, und dann noch unter schwierigen Bedingungen, je nachdem.
Ja, es ist ja nicht einfach ein Besuch in einer völlig harmonischen, glücklichen Familie, sondern die stehen schon unter Stress. Da ist das eine oder andere bereits passiert. Genau. Gibt es etwas wie einen roten Faden, etwas, wo ähnlich ist in den Familien, die Sie einmal antreffen, wo Sie sagen, das ist immer gleich, und dann merke ich, da braucht es mehr?
Ja, als Zeitlich habe ich immer das Gefühl gehabt, es ist die Hierarchie, die umgestellt ist, dass sich das in vielen Familien so durchzieht. Also Kinder sind Bossen und Mütter und Väter müssen ein bisschen machen, was die Kinder bestimmen. Das ist vielleicht eines von denen, von dem, was so teilweise durchgeht.
Und wie treibt man die, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel Hierarchie sind, wie treibt man das um? Also wenn man, von welchem Alter reden wir da? Also ein Dreijähriger, der die ganze Familie dominiert, oder ein Teenager, der schwierig tut?
Also die Familie, die ich begleite, das sind wirklich Kinder von, also das kann auch gerade noch ein Baby sein, wobei das die eben noch nicht Hierarchie sind, aber einfach Unsicherheiten sind, also von Baby bis 18, bis zur Volljährigkeit. Und so durchschnittlich sind es sicher Familien mit Kind ab 3-4-jährig bis 12-14.
Dann kommt Frau Glanz mal heim. Sie haben sich schon ein bisschen informiert, Sie haben vielleicht erste Gespräche geführt mit den Eltern. Und dann kommt der Besuch eben von der Supernanny, in Anführungszeichen, wo es mal eine Serie gegeben hat, im englischen, deutschsprachigen Raum, glaube ich, um die ganze Welt sind die Serien umgegangen. Sie kommen ja nicht in einer Montur mit Köfferli und Hübli oder so, sondern einfach als ganz normal angezogene Frau heim. Und dann sehen Sie mal die umgekehrte Hierarchie, da ist jetzt plötzlich ein 5-Jähriger der Chef und schlägt vielleicht Mutter und dominiert daheim. Was machen Sie da?
Ja, was mache ich dort? Ich probiere mich ja zu orientieren an dem, was die Eltern oder die Mütter und die Väter, je nachdem, verändern. Also ich will jetzt nicht mehr, dass mein Sohn der Boss ist da daheim. Und dann schauen wir die Situation an, da ich ja mit drin in das Geschehen komme von der Familie und ich sehr oft die Rolle von der Beobachterin habe und mich nicht einmische. Das ist ja eines von den wichtigen Punkt, ich darf mich nicht einmischen oder ich tue mich nicht einmischen und ich tue auch nicht erziehen. Dann versuche ich mit der Mutter näher die Situation, die ich jetzt gerade miterlebt habe, wenn das Kind nicht mehr um den Weg ist, versuche ich das anzuschauen, die Situation.
Also zuerst nochmal einfach la Revue la passieren.
La passieren, ich mische mich
gemerkt, was
ein.
Alles
genau,
passiert ist. Ja.
Genau. Und ich kann, wenn ich dort komme und sage, hey, du sollst nicht so oder so, das klingt nicht. Ich habe das auch schon probiert. Es gibt natürlich manchmal Situationen, wo ich denke, so, jetzt sage ich mal etwas, auch zum Austesten. Das funktioniert nicht.
Hat der Kind Ihnen auch schon mal quasi dann versucht, eins zu schlagen oder zu hauen?
Ja, das hat es mal gegeben, so irgendwie 3-4-jähriger Bub, der immer auch so auf seine Mutter los ist, hat natürlich gefunden, ich kann es ja auch mal bei der probieren. So hinter dem Sofa, wo ich gesessen bin, hinten durch und mal eins.
Und dann?
dann reagiere ich, dann nehme ich das Kind mal so an den Ärmel und sage, du, das habe ich nicht so gern. Und das ist ja dann wieder so ein Modell sein für die Mutter. Wie könnte man reagieren, wenn ein Kind auf einem loskommt? Also mit kleinen Händchen und so. Aber einfach reagieren und das Kind anschauen und ihm zeigen, hey, das habe ich nicht gern.
Das interessiert mich nämlich, vor allem nachher, der Marc Dörf ist auch Vater, was er für Erziehungsmethoden vielleicht hat. Aber was ist die schwierige Situation, die Sie schon mal angetroffen haben in diesen gut 50 Familien, die Sie betreut haben in diesen über 10, 11 Jahren. Wo Sie würden sagen, das ist wirklich einfach eine ganz verfahrene, schwierige Situation gewesen, wo ich reingekommen bin. Also was hat dort alles nicht mehr gestimmt?
Es ist für mich auch schwierig, jetzt zu sagen, was ist die schwierigste Situation. Es gibt leider sehr viele, viele schwierige Situationen. Also und kommt auch noch darauf ab, für wen schwierig ist es, vor allem für das Kind schwierig, was ja meistens auch so ist, dass es eigentlich für das Kind schwierig ist, aber das nimmt man ja zuerst nicht so wahr, aber es ist eben auch für die Mutter, die sehr belastet ist unter verschiedenen ob es jetzt Krankheit ist oder ob es kein Geld ist, also soziale Schwierigkeiten oder was auch immer. Für wen ist es am schwierigsten? Aber also ich denke, sehr schwierig ist es bei Suchtproblematik. Das ist ein Thema, das mir auch sehr schwer fällt.
Also das heisst, ein Elternteil ist Alkoholiker oder drogenabhängig oder so?
Ja, das sind für mich schwierigste Situationen. Wie dort umgehen, wie dort auch können, trotzdem probieren, was ja auch mein Einsatz sollte mithelfen, dass ein Kind in der Familie bleiben und aufwachsen und nicht muss fremd platziert werden. Also das denke ich, die schwierigste Situation.
Wenn wir schnell bei dieser Hierarchie bleiben, dass Sie einen Bub und ein Mädchen im Markt drauf.
Genau.
Wie ist das jetzt so einen Moment gegeben, wo man auch mal so an Grenzen stößt als Vater, wo man, oder ist immer alles eitel Sonnenschein?
Ja, wir sind jetzt hier im Radio, das müsste jetzt eigentlich fast bejahen, oder? Nein, selbstverständlich nicht, aber ich bin jetzt da vielleicht nicht ganz richtig für mit dem zu diskutieren, weil ich halte absolut nichts von dieser ganzen Kuschelerziehung da. Also, weil ich bin wirklich daheim, ich bin der Boss und ich bleibe ihn auch.
Ja.
Und ich finde auch, das ist eigentlich der wichtigste Punkt der Kindererziehung, sind Grenzen. Und sobald sie über die Grenzen auslaufen, dann muss es Konsequenzen haben. Und jetzt mit meiner Erfahrung mit der Firma und so, es ist ja auch, wenn nachher die Erwachsenen kommen, wenn du als Chef eine Firma führst, es gibt einfach Grenzen und die Grenzen werden nicht überschritten und wenn sie überschritten ist, muss Konsequenzen
kommen. Was wäre so eine Grenze, wenn wir es ganz konkret machen, also wo dann je nachdem mal heisst, so bis hierhin und nicht weiter?
Also gut, ich bin einfach einer, wo ich sage, manchmal höre ich da, wie andere mit ihren Kindern 3, 4, 5 oder 10 Mal das Gleiche sagen. Und das mache ich nicht. Ich habe ein ganz einfaches Prinzip. Das ist 1, 2, 3, heisst das. Meine Kinder kennen das. Ich sage es mal normal, es mal laut und dann tätscht es. Und zwar nicht im Sinn...
Und zwar, jetzt sind wir gespannt. Jetzt sind wir gespannt.
Und im 2000... Und habt ihr gemerkt, im 2013 bekommt man für das wieder Applaus im Radio. Nein, aber ich will natürlich das betonen, also tätscht. Yeah. Das heisst nicht, dass ich sie schlage.
Yeah.
Dann hat es Konsequenzen. Dann ist entweder der Fernseher fertig oder der... Also das ist... Tätschen heisst bei unserer Familie einfach, dann hat es Konsequenzen. Yeah. Sage aber ganz klar, ein Haarrupf muss einfach ab und zu geben, weil die Kinder probieren die Grenzen aus. Das ist ganz normal, dass Kinder probieren, die Grenzen auszuloten. Und den muss man irgendwo abstellen. Und sonst hast du als älterer Teil verloren. Das ist aber meine Sichtweise.
Also, bravo. Ich habe ja da einen super Daddy neben mir, den ich gerade würde einsetzen würde, oder? Auch in der Familienbegleitung. Ich muss vielleicht noch etwas sagen zu der Supernanny. Also, als ich angefangen habe mit sozialpädagogischer Familienbegleitung, so heisst das nämlich richtig hier.
Sozialpädagogische Familienbegleitung, genau. Das ist ein riesiger Begriff, jawohl. Okay.
Ist eben die Supernanny ja überall präsent gewesen in den Medien. Und das, denke ich, hat sicher Tür und Tor geöffnet für die Familienbegleitung. Hat mehr Akzeptanz gegeben bei den Familien mit Schwierigkeiten selber und auch bei den Hürden, für nachher die Familienbegleitung einzusetzen. Also einfach noch eine kleine Distanz. Und ihr habt es ja schon gesagt, genau. Ich komme nicht mit dem Köfferli meistens. Und so. Aber das klingt gut, Marc. Das klingt ja super.
Darf man das heute noch?
Ja,
frage mich manchmal.
Das ist, hast du ja jetzt schon korrigiert.
Oder das Tätschen ist einfach
bei uns klebt.
Aber noch mal schnell, mit dem Haarrupfen oder so. Wie sieht das so?
Nein.
Das wäre eine Distanz zwischen euch zwei. Mhm.
Ohne nicht Verständnis zu haben, dass das kann passieren als Eltern.
Also, weißt, es ist für mich natürlich in so Situationen, wenn der Sohn irgendwo in der Schule etwas aufschnappt, oder? Und der steht als 8-Jähriger vor mir und ich sage, gehst bitte geh das Zimmer aufräumen, Zähneputzen und ins Bett. Und dann sagt er, schläft der eigentlich? Oder? Er ist sich ja nicht bewusst, was er sagt. Aber in dem Moment zeige ich ihm ganz klar Grenzen auf, dass er mit mir so nicht umgeht. Und auch nicht mit seiner Mutter und auch nicht mit anderen Leuten. In dem Moment nehme ich den schnell am Grennihaar. Und dann passiert ja nichts wegen dessen. Oder der erklüpft. Es geht ja darum, dass er erklüpft, dass er in der Situation, wo er ist, merkt, oh, jetzt bin ich über die Grenze aus. Und ich habe meinen Kindern noch nie weh gemacht.
Schleift
dir eigentlich?
Also das finde ich ja wunderbar. Aber das ist klar, du musst so reagieren.
Also das findest du wunderbar.
Ja, weißt du was? Das klingt bei diesen Familien, die ich ganz anders.
Ja gut, ja.
Klar, schläft es dir eigentlich, ist dann schon fast heilig, oder?
Er ist 8, ich finde, er muss Respekt haben vor den Eltern.
Nein, und das, denke ich, ist eben genau der Punkt. Du sagst, hey, so will ich nicht, dass du mit mir redest und auch nicht mit den anderen Leuten und auch nicht was auch immer. In der Schule, das haben wir nicht immer im Griff, dort reden sie eben so miteinander.
Ja.
Aber
das ist eben meine Aufgabe als Eltern, ihm zu zeigen, dass man, auch wenn das in der Schule halt so gang und gäbe ist, so man eigentlich nicht mit den Leuten redet. Also ich sehe das halt so.
Also Grenzen aufzeigen, würde ich zusammenfassen, ist sicher mal etwas. Und teilt, also ist das ein von den roten Fäden, wo Sie, Margarita Glanzmann, als sozialpädagogische Familienbegleiterin würde sagen, das muss ich den Eltern einfach mal beibringen.
Ja, ich denke, das ist wirklich oft so. Also Grenzen aufzeigen oder einen Rahmen geben und Konsequenzen. Also ein Verhalten hat eine Konsequenz. Natürlich ist das nicht einfach. Welche Konsequenz jetzt? Man hat halt früher gesagt, eine Strafe, oder? Von dem redet man nicht mehr in dem Sinne. Es gibt eine Konsequenz auf dein Verhalten. Und das, denke ich, ist halt sehr herausfordernd und sehr mühsam im Erziehungsalltag. Grenzen zeigen, dein Verhalten korrigieren und.
Wir haben es bei ihrer eigenen Tochter gemacht. Die ist mittlerweile längst aus der Windel, eine erwachsene Frau, auf dem Studium.
Wenn ich heute als oder dann alles gewusst hätte, was ich heute weiss, hätte ich vielleicht einige so noch etwas anders gemacht. Aber ich glaube schon, dass ich auch Grenzen aufgezeigt habe, mit Konsequenzen. Ja, das glaube ich.
Stichwort Kindheit bringt uns an die Wurzeln an. Die Wurzeln von Marc Traufer ist die Region Brienz, Hofstätte bei Brienz. Und auf dem neuen Album Fischer und Jäger ist ein Song drauf, der genau dem Brienzer See gewidmet ist. Und da hören wir doch jetzt mal rein.
Schauen, wie sie wieder masten, weil sie alle Richtung Süden gehen. 20 Kilometer Stoss, 6 Stunden, noch lang kein Sandy in Sicht. Ein Jahr haben sie sich drauf gefreut. Und fahrt am Turnus ab, zuerst mal bereut. Da hinten an die Laut, tausend Kehren tut. Die Erholung ist schon wieder Geschichte. Ein Martini, ein Bikini, wegen dem Lady auf Rimini, verstehen sie einfach nicht.
Natürlich im Original ein bisschen länger. Wir haben ein bisschen gekürzt, aber die Wirkung war da. Spontan Applaus während dem Song. Da kommt ja so etwas führen. Auf der einen Seite die Verbundenheit mit der Heimat, offensichtlich. Und auf der anderen Seite eine rechte Stimmungskanone. Also ich glaube, das übertreibt sich einfach so.
Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, wo das sie das eigentlich haben. Ja. Das ist natürlich
schon so. Von den Eltern oder einfach in sich selber?
Ja, von den Eltern glaube ich weniger. Sie sind eher ruhiger. Und wir haben sogar an Weihnachten die Weihnachtslieder ab CD gelassen.
Nein, die haben nicht gesungen
daheim. Nein, nicht wirklich. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe als kleiner Bub habe ich Schweizerögli gespielt. Und habe dann angefangen, wenn wir irgendwie auf einer Reise waren, einfach irgendwo in einem Restaurant mal so spielen. Und dann haben die Leute halt applaudiert. Und der Applaus hat mich, glaube ich, immer sehr fasziniert.
Das ist noch speziell, oder? Jahrgang 79, darf man sagen. Ein Bub, der dann, wie alt sind Sie gewesen, der mit dem Schweizerögli angefangen hat?
Ja, vielleicht 80, ich weiß auch nicht.
Also so Mitte 80er Jahre, oder? Die berühmten 80er Jahre mit Disco, Pop, Elektro, überall. Und dann kommt der kleine Marc und hat ein Schweizerögli und Foto von Schweizerögli spielt noch speziell.
Ja, ich weiß aber, also ich weiß, woher das kommt. Wir haben immer Samstag Jass geschaut. Und dann haben die dort ja immer gegörgelt, oder? Und dann habe ich immer ein Küssi genommen und habe mit dem Küssi auf dem Bein habe ich so gegörgelt, oder? Wie ein Weltmeister. Und irgendwie hat sich dann meine Grossmutter mir irgendwann mal erbarmt und hat mir ein Schweizer Örgeli gekauft. Und ja, das ist... Aber ich muss natürlich auch zugeben, als ich nachher ein bisschen älter wurde, in Teenagerjahren, mehr auf dem Schulhof, kannst du extrem nicht trumpfen mit dem Schweizer Örgeli in diesem Alter. Und dann habe ich nachher das Örgeli gegen ein Schlagzeug austauscht und das hat dann schon gerade ein bisschen mehr gerockt.
Und, also das Schweizer Örgeli, das wart nicht mehr. Das ist weg. Das ist wirklich... physisch für ein Schlagzeug eingetauscht worden?
Ja, das war ein kleines Problem. Also ich habe dann ein Schlagzeug wollen, und es hiess, nein, du hast jetzt ein Örgli, ein teures Instrument. Und sie haben mir das nicht wollen, den Tausch nicht wollen machen. Und ich habe das nachher auf eigene Faust gemacht und das Schweizer Örgli sehr unter dem Wert auf eigene Faust verkauft. Und das hat nachher ziemlich Lampe gegeben daheim. Aber das Geld hat gelangt für ein Schlagzeug.
Ja, und ich meine, das war die Basis für Karriere nachher mit Airbag.
Genau.
Lange Zeit unterwegs und jetzt als... Also, Basis, würde ich sagen, in Schweizer Ögeli und das war eine gute Investition auf jeden Fall hinweg. Ich würde noch schnell gerne bei der Kindheit bleiben. Hier haben wir den Brienzersee bei Marc Traufer und hier das Entlebuch.
Ja.
Was für Erinnerungen, was für erste Bilder bleiben übrig aus dem Entlebuch? Also wir haben die Kuh gehabt am Anfang, was Sie erzählt haben.
Aus dem Entlebuch auf jeden Fall nicht Musik. Ich habe nicht so eine grosse Karriere mit Musik gemacht. Ich habe auch Ukulele gespielt im Kirchenchor.
Ukulele?
Ukulele. Und im Kirchenchor gesungen. Und erst mit 50 anfangen Klavierstunden. Aber ich habe, glaube ich, auch etwas üben, wo mir heute jetzt gerade so in den Sinn kommt. Ich bin nämlich ein Kind von 6 und bin die Älteste gewesen. Also wenn man auch meine Geschwister fragt, habe ich die ziemlich erzogen schon. Damals.
Also da ist eine Basis schon damals von der Erzieherin.
Könnte
sie, wie ist so die kleine sein. Margarita gewesen? Oder die schon ein bisschen ältere Margarita mit ihren jüngeren Geschwistern? Streng?
Sie sagen es, du hast immer befohlen. Man hat immer müssen machen, was du hast gesagt. Also ich schiebe das so auf meine Eltern. Die haben ja mir auch so Verantwortung übergeben als Älteste. Die schauen da, mach da und dieses und jenes. Oder? Ja. Also habe ich das folgsam. Ich weiss nicht mehr ganz genau, mit welchen Regeln und Konsequenzen habe ich das halt auch gemacht.
Aber das hat man schon noch hintergehen. Also im Entlebuch, die kinderreichen Familien, wir waren auch schon dort mit dem persönlich vor einem guten halben Jahr. Da trifft man öfters noch Familien mit 10, 12 Kindern, 6 Kinder Mitte 50er Jahre. Aber das ist noch gang und gäbe, dass es kinderreiche,
ja,
grosse Familien
waren. Ich weiss noch, dass wir sind die ersten 4 sind so ziemlich aufeinander gekommen. Das war eben auch gang und gäbe. Aber dann hatte ich das Gefühl, das ist jetzt schön, wir sind nur 4 Kinder und nicht 6 und 8 wie alle anderen im Dorf oder in der Gemeinde oder viele andere, nicht alle. Und plötzlich ist dann noch das 5. gekommen und dann noch 2 Jahre später das 6. Und dann habe ich gefunden, also jetzt sind wir halt auch so mit so kinderreich und grosse Familie. Ja, speziell.
Sind Sie beide in die Ausbildung gegangen? Ich glaube, ihr wisst voneinander nicht, was euer erster Ausbildungsweg war. Margarita Glanz, mal wissen Sie, was der Marc Traufer zuerst gelernt hat?
Mal Maurer.
Genau.
Gut, das haben wir schon mal verraten. Und in diese Richtung, Marc Traufer. Was war Margarita Glanz mal zuerst gewesen? Nämlich etwas ganz anderes.
Ganz anderes. Jetzt habe ich gerade sagen, Kindergärtner. Nicht einfach Käse.
Ja, hätte ja können sein. Hätte können sein. Nein, sondern... Sie haben das KV gemacht?
Ja, ich habe das KV gemacht. Mhm. Ich habe berufsfindungsmässig ziemlich lange gebraucht, bis ich so zu dem gekommen bin, wo ich heute jetzt sagen kann, vielleicht so seit 15 Jahren, doch, ich habe das gefunden, was ich mit Herzblut mache. Ich habe immer die anderen bewundert, wo ich das Gefühl hatte, die machen ihre Arbeit mit Herzblut. Die haben es gefunden und ich immer noch gesucht.
Und das Herzblut beim Maurer, ist das von Anfang an da gewesen, oder ist es einfach ein Beruf gewesen, wo solid ist, da hat man ein echtes Fundament im wahrsten Sinne des Wortes.
Nein, das ist natürlich, alle meine Eltern haben mir gesagt, ich müsse eine Berufslehre machen und ich wollte dann schon ganz klar Musik machen, für mich jetzt nichts anderes gegeben. Und dann habe ich einfach geschaut, in welchem Beruf kann man am meisten verdienen in der Lehre. Und Maurer ist einer der bestzahlten Berufe in Lehre, oder? Und dann habe ich Maurer gelernt und habe
Geld. Also man sieht jetzt noch heute eine gute Postur, he?
Ja.
Breite Brustkorb, genau. Und richtige.
Ja, und dann habe ich einfach genug Geld gehabt, für Instrumente zu kaufen. Dann schon, oder? Und das ist eigentlich... Ich bin zwar froh, habe ich das gelernt. Ich habe den Umgang dort auf der Baustelle gelernt. Das war für mich eine Lebensschule, wo ich heute sehr dankbar bin. Aber ich habe den letzten Lehrtag abgeschlossen und... Bin ich nachher natürlich Musik machen, nicht mehr auf dem Bau gewesen. Aber es hat mir gut getan.
Und Sie haben nachher ein eigenes Haus gebaut?
Ja, dann konnte ich es natürlich wieder brauchen. Genau. Mit 21 habe ich mir ein Haus gebaut. Im Februar habe ich angefangen, im November sind wir eingezügelt.
Oh. Unglaublich. Ja. Also mit eigenen Händen quasi einfach ein Stück Land. Das Land ist da gewesen.
Ja.
Und nachher Betonmaschinen aufgefahren, das Holz zubereitet.
Mhm. Es war eigentlich so, ich habe meinen Vater dann mal gefragt, ich weiss noch, es war ein Sonntagmittag, lang im Ausgang, knapp hat es zum Mittag gekommen, und dann habe ich ihn gefragt, Du, wie hast du das zustande gebracht, dass du dir hast ein Haus leisten konntest? Oder? Ich habe das ja nicht gecheckt, wie das ganz genau geht. Ich hatte irgendwie noch 300 Franken auf dem Konto und habe gedacht, hey, wie schaffe ich das irgendwann zu einem Haus? Und er hat mir das dann erklärt mit der Eigenleistung und was du da machen kannst. Und dann habe ich mir das ausgerechnet, dass ich als Maurer, ich habe selber geblättelt, verputzt, gemauert, ich eigentlich alles an dieser Hütte selber gemacht und habe nachher gemerkt, dass ich mit 21 in meinen Hängen mein Eigenkapital habe. Und habe gefunden, das mache ich jetzt einfach. Und dann habe ich das einfach, ja, haben wir da mal angefangen graben hinter dem Haus.
Und das Haus steht noch heute?
In diesem Haus wohne ich, ja, ja. Genau.
Schön. Das persönliche auf SRF 1 mit dem Marc Traufer, dem Sänger, Holzspielzeugfabrikant und Maurer. Genau. Und der Hausbauer und der Margarita Glanzmann, sie ist Familienbegleiterin oder sozialpädagogische Familienbegleiterin. Es hat ja noch ein paar Stationen gegeben. Margarita Glanzmann, ist höchst spannend bin. Immer wieder mal ein Bruch. Zuerst KV, sie haben quasi in einer Zeitung, einer kleinen Lokal- oder Regionalzeitung geschafft.
Ist das klein gewesen?
Ja, ich weiss
nicht. Emmentaler Blatt.
Oh, Entschuldigung. Nein, ist relativ groß.
Es ist recht.
Ich habe es ins Zettelbuch gehabt. Nein, ich habe es ins Zettelbuch gehabt. Entschuldigung.
Also,
ich
weiß nicht, wer das noch kennt,
nein, Emmentaler Blatt. Das Emmentaler Blatt haben sie geschafft.
Berner Zeitung, glaube ich, nachher geworden.
Jawohl. Nachher sind sie Gymnastiklehrerin geworden.
Ja. Mein Traumberuf war ja eigentlich Lehrerin. Von der 1. Klasse bis etwa die 8. wollte ich eine Lehrerin werden.
Sind Sie die Lehrerin von Ihren 5 Geschwistern?
Ja. Genau. Das ist nachher aber nicht so weit gekommen, darum das KV. Und dann denke ich, ich habe mich sehr viel bewegt, sehr viel Sport gemacht. Es war halt eine der Möglichkeiten, dann zumal auf dem Land, im Entlebuch. Entweder warst du im Turnverein oder in der Musik. Also in der Feld- oder Kirchenmusik hat das geheißen. Und dann habe ich angefangen, jetzt mache ich halt Gymnastiklehrerin.
Und aus der Gymnastiklehrerin ist nachher eine Flugreisebranchen-Spezialistin geworden.
Ja.
Ja, wirklich. Sie sind in der Flugbranche gelandet.
Ja.
Was ist dort passiert dort dazwischen, zwischen der Gymnastiklehrerin? Man landet ja nicht einfach so.
Ja. Ich habe Problem hatte mit meinen Knien, da ich so sehr viel und sehr lang habe mich sportlich betätigt. Und dann habe ich gemerkt, es geht wie nicht mehr weiter, ich muss etwas anderes finden. Und was macht man? Zum Glück haben wir das KV gehabt und ist zurück und hat sich Stellen gesucht. Unter anderem war dort so eine Stelle ausgeschrieben, die ja nicht KV war, aber halt ähnlich, Verkauf, Flugreisen verkaufen. Hat das bedeutet.
Das heisst, Sie sind nachher haben Sie von Reisebüro zu Reisebüro gehen und Sachen verkaufen. Also auf Sachen.
Flüge. Bern, London. Habe ich verkauft.
Bern, London. Und wie gut ist das auch? Also, das braucht ja wahnsinnige Magen. Sie sind. Ist jetzt lustig. Jetzt gehen Sie zu den Leuten heim, quasi gute Erziehung vermitteln oder so.
Stimmt.
Und dann sind Sie einmal vor den Reisebüro gestanden und.
Und sollen auch etwas verkaufen, natürlich. Als ich weiss nicht, als Vertreterin, oder, hat ja das geheißen, Sales Representative.
Sales Representative,
ja. Will man ja etwas verkaufen und alle wissen, wie gern, dass man Vertreter hat. Oder? Vertreterinnen. Also die stören ja eigentlich nur im Alltag, im Berufsalltag.
Es kommt schon darauf an, was für ein Produkt das sie bringen.
Ah, ja, natürlich.
Wenn du mit dem Gemüsehobel kommst, ist es ein bisschen schwieriger als mit einem Flug auf London.
Ja,
aber ist jetzt bei mir offene Türen einreden. Hast du noch einen? Einen
Flug? Was?
Ein Flug?
Flug Bern London?
Ja. Hat gerade Zeit, die ging gerade.
Das war eine harte Schule.
Das ist hart, ja.
Aber es war halt auch wieder mit Menschen arbeiten, Beziehung aufbauen. Und das denke ich, ja, das hat sich schon durchgezogen.
Und dann eigentlich erst...
Ja, dann ist noch Erwachsenenbildung gekommen.
So okay, aber jetzt fällt es schon ein bisschen so pädagogisch jetzt an. Ja. Erwachsenenbildung, also da ist so quasi Tür und Tor so langsam aufgegangen in dem Beruf, den Sie jetzt machen. Aber so Brüche, das ist noch spannend, hat es ja beim Markt darauf gegeben. Also es hat mal eine Zeit gegeben in Basel. Ja. Weg vom Brienzersee, weg von Holz und Mauern als Radiomann.
Genau, das habe ich mal irgendwo gelesen, dass sie ein Jugendradio machen wollen, die da von SRG. Und dann habe ich gefunden, das ist genau das. Und habe von Radio, von Tut und Blasen keine Ahnung gehabt, mich da mal beworben und bin dann dort zugekommen, sehr wahrscheinlich Schon dann wegen meiner grossen Röhre. Und dann hat das Ganze eine gute Zeit gegeben. In Basel ist auch wie die Maurerlehre, ist auch die journalistische Reise dann eine gute Lebensschule gewesen.
Also bei SRF Virus. Und genau. Was für Sendungen moderiert damals?
Ich habe die Parade gemacht und war unter der Woche noch so ein Ferienspringer gewesen. Und also es war eine ganz, ganz tolle Zeit gewesen.
Eben, es ist ja, also nicht gerade ein Kulturschock, es ist immer noch Schweiz, aber Basel und Hofstetten sind jetzt selbst nicht zwei unterschiedliche Fleckerden.
Am Anfang habe ich noch probiert, dort zu wohnen. Und nachher habe ich im Stegenhaus wirklich konsequent jeden Tag und jeden Abend alle grüßt und die haben mich so angeschaut wie irgendwie. Ja, also ich bin nie ganz angekommen in dieser Grossstadt und bin dann nachher wieder heim.
Und wieder an den Wurzeln. Genau. Gelandet. So Heimweh, ist das etwas, was Sie auch kennen, Margarita Glanzmann?
Oh ja. Mhm. Aber ich habe heute nicht Heimweh nach dem Entlebuch. Ich bin weg vom Entlebuch. Ja. Ich habe das Entlebuch von vorher noch, es war für mich ein bisschen zu eng gewesen. So, also gerade dort, wo ich aufgewachsen bin, ist nicht überall so. Ich habe nicht Heimweh nach dem Entlebuch, ob schon ich denke, das hat mir so den Boden gegeben und mich geerdet. Aber ich hatte als Kind wahnsinnig Heimweh, wenn ich mal irgendwo müssen, sagen sie ja schon so, in Ferien gehen, zu einer Tante irgendwo. Also ich habe, es hat mich schlimm gedacht. Und da bin ich auch mal ein Jahr vor in Paris und das ist, also, ich glaube, ein halbes Jahr durchgegangen mit Heimweh.
Sicher.
Ja. Bis ich mich ein bisschen können, okay, ist ja auch schön da, oder?
Nicht lange durchgestanden. Und der nächste Bruch bei Marc Traufer nachher nach Airbag. Also die Karriere ist ja dann wirklich voll angelaufen. Das waren Teenager gewesen, angefangen so ab 15, 16. Und das, was sind das, etwa 10 Jahre?
Plus minus durchgezogen. Ja, fast 10 Jahre haben wir das gemacht.
Erfolg hatte, wirklich eine junge, frische Mundartband aus der Schweiz, aus der Region Brienz. Das waren alles Freunde, die miteinander zusammen Musik gemacht haben.
Ja, also wir haben einen Gitarrist und ich wollten eine Band gründen und da braucht man ja noch einen Bassist. Und ein guter Kollege von uns, der nicht einmal eine Flöte spielen konnte, aber dem haben wir nachher einen Bass gekauft und gesagt, du bist jetzt unser Bassist. und der hat das nachher gelernt und ein anderer Kollege, der in Pfadi etwa mal eine Gitarre hat in der Hand hatte, dem haben wir eine elektrische Gitarre organisiert und so ist die Band nachher entstanden.
Und er hat wirklich grossen Erfolg gehabt. Bis an einem gewissen Punkt muss man sich dann entscheiden, so, was machen wir jetzt?
Ja, das ist eigentlich nachher genau der Punkt, oder? Der Bassist, der einfach gesagt hat, schau, ich bin da bei diesen Airbag dabei, das macht Freude und das spielt ja keine Rolle, wenn man es nicht so gut kann, weil die Band hat sonst funktioniert, oder? Mit der Show und allem. Und hat einfach für sich entschieden, wenn es Airbag nicht mehr gibt, kann ich als Bassist kein Geld verdienen. Ich bin auch kein Musiklehrer, ich bin einfach wieder Stromer. Und er hat dann einfach nachher den Entscheid gefasst, dass er im Beruf seine Zukunft sieht. Und wir haben als Airbag immer gesagt, wir setzen nie Leute ersetzen. Also nicht, wenn einer aufhört, nehmen wir den Neuen dazu, weil wir sind eine Band, wir sind Kollegen. Und dann haben wir es einfach konsequent, wie die Oberländer halt sind, haben wir gesagt, jetzt hören wir auf. Dann haben wir die Band aufgehört, ja.
Aber Freunde sind geblieben?
Ja, wir gehen jedes Jahr zusammen Ski fahren. Das war erst vor 3 Wochen. Ich habe jetzt noch Kopf. Nein, wir sind Freunde. Wir sind wirklich ganz, ganz gute Freunde.
Also es war eben nicht ein tragisch, dramatisches Ende, wie man sich irgendwie die Köpfe eingeschlagen hat, wie man das von grossen Rockbands gehört oder die dann irgendwie immer noch zusammenbleiben, aber es große die ganze Zeit. Ja. Sondern die haben gefunden, okay. Genau. Jetzt gehen wir weiter.
Mir hat es natürlich wehgetan. Mir hat es am meisten wehgetan, weil ich halt eben das Ding irgendwie, oder wenn ich heute auf einer Bühne stehe, das ist das Schönste für mich, da kann ich 2 Stunden lang den Leuten Freude bereiten und die Leute lachen mich an und haben Freude und singen mit und das ist etwas vom Schönsten, was es gibt und das hat mir dann natürlich extrem gefehlt und das habe ich irgendwie noch nicht, ich bin nicht bereit gewesen, das zu lassen. Und darum habe ich nachher wieder eine Band zusammengestellt und bin heute noch unterwegs.
Als Traufer unterwegs, genau. Was sind jetzt eigentlich mehr Musiker oder Unternehmer?
Ich bin der Marc Traufer und das ist, glaube ich, irgendwie mittlerweile so ein Konstrukt, das man nicht mehr ganz zuordnen kann. Ich sage immer, die meisten Unternehmer die spielen Golf, ich spiele Gitarre. Das ist so wie der Ausgleich zum Geschäft. Und wenn ich am Freitagmittag gehen kann und Konzert haben am Abend, und am Montag dann wieder ins Geschäft kommen, bin ich total frisch und frei im Kopf und habe so wie einen Break gehabt von diesem Unternehmertum. Und ich glaube auch, dass das eine das andere wirklich wie hilft tragen.
Trotzdem, es ist noch interessant, vielleicht Ihre Meinung, Margarita Glanzmann, interessiert mich, oder Erfahrung auch noch. Das ist ein Familienunternehmen, das seit 75 Jahren besteht. Und jetzt kommt der Jungmark drauf, so Ende 20, und sagt so, jetzt wird in die Hände gespeuzt und jetzt übernehme ich. Ein Familienunternehmen, das, glaube ich, wirklich nach ganz traditionellen Regeln funktioniert hat. Man hat, glaube ich, keinen Computer gehabt, bis wann?
2008.
Unglaublich, oder?
Ja,
und jetzt kommt jemand eben so Mitte 20 gegen die 30 zu und sagt so, jetzt, ich will in das Familienunternehmen rein. Das kann auch schwierig sein, oder?
Das ist sehr schwierig gewesen, und zwar nicht nur für mich, sondern auch für einen Onkel und für einen Vater, der diese Unternehmung erfolgreich geführt haben. Das ist aber nachher der Generationenwechsel ist aber auch zwingend worden, aus meiner Sicht und heute, Gottlob, auch aus der Sicht von Ihnen beiden. Aber am Anfang ist es wirklich sehr schwer gewesen, als ich angefangen habe, Medienarbeit zu machen, als ich Marketing gemacht habe. Und dann ist mir schon, also ich weiss noch, als ich mein Büro habe eingerichtet im oberen Stock und dort den Computer hergestellt und dann sind sie manchmal spät in der Tür gestanden, haben reingeschaut und gesagt, musst du nicht mal etwas schaffen, statt immer nur in die Kiste hineinschauen. Und ich muss auch sagen, ich hatte Glück gehabt, dass ich mit einem von den ersten grossen Medienberichten, mit der Berner Zeitung dann zumal, einen guten Auftrag an Land gezogen. Und eigentlich mit meiner Arbeit, die ich nachher auf dem neuen Weg gemacht habe, relativ schnell Erfolg gehabt. Und dann haben sie beide, und das rechne ich ihnen beiden hoch an, haben sie sich beide relativ schnell zurückgezogen und haben gesagt, schau, er verkauft das einfach gut, er macht das gut. Wir begreife es zwar nicht, aber mach es nur. Ja. Also das ist etwas, wo ich auch bei anderen Unternehmerkollegen manchmal beobachte. Das ist nicht einfach, wenn du als Junior in ein Geschäft kommst und dann eigentlich nicht kannst loslassen, nicht kannst Vollgas geben. Weil das wäre zwingend, wenn es einen Generationenwechsel gibt. Und da muss ich sagen, da haben sie beide zusammen sehr, sehr gut reagiert.
Ja, weil es hat ein erfolgreiches Produkt. Die Holzkühle, die sind, ich habe es am Anfang gesagt, praktisch in der ganzen Schweiz in jedem Kinderzimmer etabliert. Aber logischerweise gibt es noch andere Märkte und man kann sich ständig noch weiterentwickeln und weiter expandieren, je nachdem. Aber so Traditionen, wenn es darum geht, dass eine Familie vielleicht ein paar Generationen rum sind und man müsste etwas verändern. Also, kennen Sie das, je nachdem, Margarita Glanzmann als Familienbegleiterin, dass sich ältere Leute wahnsinnig schwer tun, wenn man mal etwas anders machen müsste, als man es vorher immer gemacht hat?
Ich habe meistens mit Familien zu tun, die nicht noch Generationen halt präsent sind. Und das ist ja vielleicht auch noch mal etwas, wo, ja, das wären ja die Ressourcen, die noch im Umfeld wären.
Und ist genau das umgekehrt, also die fehlen
ja, die fehlen eigentlich, dünkt es mir, meistens. Also meine Arbeit ist die unter anderem zu schauen, gibt es jemanden, gibt es da noch eine Tante, wo ist das Grosse, oder, wo man noch beiziehen können. Aber ändern, ja, verändern, das ist ja genau das Thema. Ich komme ja in die Familie, weil sich irgendetwas ändern sollte. Und wir kennen das alle, unsere festgefahrenen Alltagsmuster zu verändern, ist etwas vom Schwierigsten, weil es dazu halt vielleicht eine bessere oder andere Kommunikation braucht oder einen anderen Umgang mit Konflikten. Und darum ist das die schwierigste Arbeit. Aber ich komme und frage, was wollt ihr ändern? Ich sehe schon, was man auch ändern sollte. Aber wenn ich der Familie sage, das muss ich jetzt ändern, das solltet ihr jetzt ändern, so geht es nicht. Sie müssen es selber wollen und sie wissen ja meistens auch, wo der Schuh drückt. Sie wissen es ja schon, es hat ja einen Grund und der Auftrag ist ja auch von irgendwo hergekommen. Also, aber es braucht halt dort, ja, es ist nicht so spektakulär wie bei der Supernanny. Es geht
Nein, das glaube ich, aber
eher
absolut.
In kleinen Schritten vorwärts in meiner Familie, die ich begleite.
Es gibt ja auch Situationen, wo Sie in einer anderen Rolle sind, wo ein älterer Teil eine schwere Krankheit hat, Krebs hat. Und dort kümmern Sie sich, wenn ich es richtig verstehe, vor allem um die Kinder.
Nein,
oder um die Familien als Ganzes.
Ich muss das vielleicht noch korrigieren. Ich arbeite ja noch bei der Krebsliga, nebst dem Business, Familienbegleitung, die ich selbstständig mache. Und bei der Krebsliga bin ich vor allem für Betroffene, Krebsbetroffene und Angehörige zuständig, also in der Beratung. Aber wir haben das speziell, und das ist sicher kommt von dort her, dass ich die andere Arbeit auch noch mache, dass wir auch ein Angebot haben für Familien, wo ein krebsbetroffener Elternteil ist. Das ist ja natürlich nicht, das ist nicht der grösste Anteil, weil die Leute sind meistens ein bisschen älter, ja. Aber es hat eben auch einen grossen Anteil von Familien mit Kind, mit kleineren Kind. Ja, dort mache ich auch, wenn das gewünscht ist, Hausbesuche. Das ist ganz anders. Das ist natürlich niederschwellig, die kommen freiwillig. Aber Themen bleiben sich dann halt auch gleich. Es geht um Regeln. Kann man die Regeln noch durchziehen, wenn man jetzt als Mutter krank ist und nicht mehr mag und irgendwelche Therapien muss über sich ergehen? Oder halt das Thema über das Sterben reden. Wie kann man das? Muss man das? Soll man das? Oder tun wir lieber das tabuisieren und einander schonen?
Und also, auch dort, wenn ich Sie richtig verstanden, gehen Sie nicht mit einer klar vorgefassten Meinung oder Regeln hin. Man muss darüber reden, sondern Sie hören zuerst mal zu und schauen, was ist die Regeln in dieser Familie? Redet man über das Sterben oder redet man eher nicht?
Natürlich bin ich überzeugt, dass man so über das Sterben reden soll, von meiner Arbeit her. Auch mit Kind soll man über Krankheiten reden. Es gibt eine Broschüre, die heisst «Mir sagt ja keiner was». Und das zeigt ja das, oder, dass man Kind schonen will. Und natürlich bin ich überzeugt, wir müssen reden, wir müssen kommunizieren. Ich habe 2 Jahre lang eine Mutter begleitet, eine junge Mutter, 30-jährig mit einem 3- und 5-jährigen Kind. Und was wirklich ist um das Sterben gegangen, habe ich immer noch versucht, ihr irgendwie aufzuzeigen, wie wichtig es wäre, dass sie mit dem Kind über das reden kann. In irgendeiner Form. Sie hat mich auch immer gefragt, wie soll ich meinen Kindern sagen, dass ich sterben muss. Und ich habe probiert, sie dort einfach zu begleiten und aufzuzeigen, aber schlussendlich habe ich müssen akzeptieren, dass sie das nicht will und nicht kann. Und ja.
Das heisst, in dem Moment sind sie einfach die zulässt und dann auch bei den Kindern eine Trösterin ist? Oder was für eine Rolle haben Sie dort gehabt? Oder sind Sie vor allem
Ich bin ja in der Familienbegleitung vor allem für die Eltern zuständig. Ja. Uns geht es ja darum, in dieser Arbeit Eltern zu stützen und Kompetenz zu machen in ihrer Aufgabe als Erziehende. Und darum arbeite ich ja mehrheitlich mit den Eltern auf dieser Ebene. Aber die Kinder sind ja da, natürlich. Die sind meistens da. Und die wissen ja, wenn ich komme, sie kommt wieder, die Mama macht dann vielleicht wieder etwas anderes, was uns nicht passt.
Ja, aber das sind nämlich Momente, die bewegen, die nimmt man mit. Und doch kann man ja nicht einfach so abschalten. Oder wie machen Sie das? In dem Moment, wo Sie die Tür zumachen, wieder rausgehen auf die Strasse und auf den Heimweg, ist das ein Weg, oder?
Ja, je nachdem, man lernt ja das auch, oder in meinem Beruf lernt man ja abschalten und Distanz haben, aber das ist schon nicht so. Bei der Familienbegleitung bin ich ja unterwegs, den ganzen Tag, 4-5 Familienbesuche und mit dem zwischen der Familie da und dort, also im ganzen Kanton Bern, von Brienz oder so, wieder auf Bern in die Stadt, dann kann ich schon abschalten, aber natürlich nehme ich das mit und es geht nicht immer gleich gut und manchmal muss ich dort auch die Türen zutun und denken, oh, wie kommt das raus? Was ist eigentlich nächste Woche? Ja.
Also man muss auch loslassen von dieser Situation.
Muss können loslassen.
Wir sind fast am Ende von der Sendung. Marc Traufer, Sie haben jemanden mitgebracht, der Gemeindepräsi von Hofstädte bei Brienz. Und das ist nicht ohne Grund, weil Sie sind der Vize-Gemeindepräsi. Der Marc Traufer. Ja. Legt Wert darauf, dass er nicht ein klassischer Politiker ist, nämlich parteilos, das ist, glaube ich, wichtig. Genau. Ich glaube, der Einzige, der umworben wird, von ganz links bis rechts, aber nicht will in dieser Partei sein. Aber ganz klar, glaube ich, ein bewusster Entscheid, ich bin parteilos.
Ja, also ich bin nicht ein klassischer, sondern ich bin überhaupt kein Politiker, sondern ich bin einfach in den Gemeinderat hineingewählt worden, in Hofstetten, das Dorf, wo ich lebe. Und ich finde, es ist ein Dienst am Dorf, ein Mal im Leben. Du musst etwas Ämtchen übernehmen in einem Dorf.
Und,
das ist
und jetzt halt Vize-Gemeinderat.
Jetzt ist das halt das im Moment und ich mache das gerne. Es interessiert mich auch, was in unserem Dorf läuft, aber weiter rauf, absolut keine Ambitionen.
Das heisst, weiter auf einer kantonalen Ebene. Ach, schade.
Schade, Marc. Du könntest dich, ja, wenn du Parteipolitik machen würdest, einsetzen für Familien. Mensch. Zum Beispiel, dass Familienbegleitung auch nicht zugänglich wäre.
Sehr gut.
Wäre doch etwas so. Niederschwellig. Weißt du, ohne dass man muss.
Ja, ich verstehe dich. Falls mir irgendwann langweilig würde und ich doch noch in Politik würde gehen, könnten wir dann zusammen reden.
Gut.
Wir haben es über Holzkühle, wir haben es über Musik, wir haben es über Sendlebuch. Die schwierigere Seite, je nachdem auch von einer Familienbegleiterin, und wir sind tatsächlich schon am Ende. Merci vielmal, dass Sie beide da waren. Margrethe Glanzmann, Marc Traufer. Das war es persönlich. Merci vielmal fürs Zuhören und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag.
Danke vielmals.
Merci.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.